Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und das sind unsere Themen an diesem Abend. Die Wirtschaftsweisen haben der Bundesregierung ein Gutachten zum Klimaschutz vorgelegt und empfehlen eine CO2-Steuer bzw. eine Ausweitung des Emissionshandels. Neue Debatte um die Krankenkassenzuschüsse für homöopathische Arzneien und die Türkei hat die ersten russischen Luftabwehrsysteme erhalten. Im Anschluss geht es im Hintergrund um den aktuellen Atomstreit unter dem Titel Iran, Uran und die Eskalation. Am Mikrofon dieser Sendung ist Sören Brinkmann. Guten Abend. Die Ziele sind eigentlich klar. Deutschland hat sich verpflichtet, die klimaschädlichen Emissionen schrittweise zu verringern bis zur Mitte des Jahrhunderts. Allerdings, der angestrebte Wert für 2020 wird mit Sicherheit gerissen. Bis zur nächsten Wegmarke 2030 soll das nicht mehr passieren, aber dafür sind deutlich mehr Anstrengungen nötig. Heute haben die sogenannten Wirtschaftsweisen der Bundesregierung ihre Vorschläge auf den Tisch gelegt, mit einer Kernaussage. Aus Berlin berichtet Josephine Schulz.
Will Deutschland seine Klimaziele einhalten, dann muss CO2-Ausstoß teurer werden. Das empfehlen auch die Wirtschaftsweisen. In einem heute vorgestellten Sondergutachten sprechen sie sich dabei mittelfristig für die Ausweitung des europäischen Emissionshandels aus.
Für uns ganz wichtig die globale Koordination. Wenn man den Klimawandel wirksam eindämmen will, dann gibt es keine Möglichkeit, das als einzelne Nation oder als Wirtschaftsregion zu tun,
sagt Christoph Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrates. Spätestens 2030 sollten die Bereiche Wärme und Verkehr in den europäischen Emissionshandel integriert werden. Der gilt bisher für Energiekonzerne und Teile der Industrie und umfasst damit etwas weniger als die Hälfte der CO2-Emissionen. Weil die Ausweitung auf europäischer Ebene nicht von heute auf morgen durchsetzbar ist, skizziert der Sachverständigenrat zwei verschiedene Wege. Möglich sei sowohl eine Steuer auf CO2 als auch ein nationaler Emissionshandel in den Bereichen Wärme und Verkehr. Beide Varianten hätten Vor- und Nachteile, seien aber grundsätzlich gleichwertig.
Am Ende des Tages kann man das Ziel des Klimaschutzes eben auf verschiedene Arten und Weisen erreichen. Und deshalb sollte man diesen Unterschied zwischen der Steuer und dem ETS auch nicht hochstilisieren.
So die Sachverständige Isabel Schnabel. Der Emissionshandel sei politisch einfacher zu kommunizieren. Allerdings müsse man dafür sorgen, dass dieser nicht von einzelnen Branchen hinausgezögert werde. Eine CO2-Steuer könnte schnell eingeführt werden, der Steuersatz müsse aber relativ zügig ansteigen, um eine Wirkung zu entfalten. Einen notwendigen Preis pro Tonne wollte Schmidt nicht nennen.
Was ist denn nun der Preispfad, wenn man eine Steuer wählt? Würde man sich natürlich gerne ein Kochrezept wünschen, aber das würde ja erfordern, dass man diese unbekannten Vermeidungskosten in diesen beiden Bereichen auch wirklich schon kennen oder zumindest mal relativ gut abschätzen können müsste.
Das Sondergutachten der Wirtschaftsweisen wurde im Auftrag der Bundesregierung erstellt und heute an Bundeskanzlerin Merkel übergeben.
Die Bundesregierung wird jetzt Wege suchen, wie wir das, was Sie uns aufschreiben, auch in die Tat umsetzen können.
So Merkel. Marie-Louise Dött, umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, begrüßte, dass die Lösungsvorschläge marktwirtschaftlich seien. Die FDP schrieb auf Twitter, das Gutachten bestätige die Forderung der Partei, wonach die Ausweitung des Emissionshandels oberstes Ziel sein müsse. Dagegen bezeichnete Lorenz Göster-Beutin, klima- und energiepolitischer Sprecher der Linksfraktion, die Vorschläge als enttäuschend. Es habe keinen Sinn, Menschen für klimaschädliches Verhalten bezahlen zu lassen, ohne ihnen vernünftige Alternativen anzubieten. Auch vom Umweltverband BUND kam Kritik. Die Ausweitung des Emissionshandels sei eine Scheinlösung und würde jahrelangen Stillstand in der Klimapolitik bedeuten. Der BUND fordert eine CO2-Steuer und ein Bündel zusätzlicher Maßnahmen. Umweltministerin Svenja Schulze hatte am vergangenen Freitag ein Modell für eine CO2-Steuer vorgestellt. Sie schlägt vor, Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas in einem ersten Schritt mit 35 Euro pro Tonne CO2 zu besteuern. Um die Steuer sozial zu gestalten, soll jeder Bürger unabhängig vom Alter eine Klimaprämie von bis zu 100 Euro bekommen. Die Union ist gegen diesen Vorschlag. Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung, sagte im Morgenmagazin:
Wir werden sehen, nach 2-3 Jahren, die Lenkungswirkung ist nicht da. Und dann wird die Politik nochmal die Steuern erhöhen. Das führt doch nicht zur Akzeptanz.
Am Donnerstag kommt das Klimakabinett wieder zusammen. Im September will die Bundesregierung dann ein Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz beschließen.
Josephine Schulz berichtete. Von einem Demokratieskandal sprachen heute AfD-Vertreter. Ein derber Begriff, ja, aber für die Partei geht es immerhin auch um einiges. Vor der anstehenden Landtagswahl in Sachsen wurde die AfD-Wahlliste von 61 auf 18 Kandidaten gekürzt. Der Landeswahlausschuss hatte das mit Formfehlern begründet. Und die Fraktion im neuen Landtag dürfte damit deutlich kleiner werden, als das Wahlergebnis das voraussichtlich hergibt. Nun wehrt sich die AfD in Sachsen mit mehreren Beschwerden, berichtet Alexandra Gerlach.
Die Sachsen-AfD will die Kürzung ihrer Direktkandidatenliste wegen formaler Mängel nicht hinnehmen. Und der Ton wird schärfer. Das war die klare Botschaft zum Auftakt einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Dort präsentierte AfD-Landeschef Jörg Urban ein neues Rechtsgutachten aus der Feder des saarländischen Staatsrechtlers Michael Elika.
Ich berate die AfD, in diesem Fall die AfD Sachsen und nicht die Fraktion. Und Sie können mich ansehen als einen Wahlbeobachter aus dem Kreise der deutschen Staatsrechtslehrer. Und es ist bitter nötig, dass ich hier bin.
Man werde mit allen verfügbaren Mitteln gegen die Entscheidung des Landeswahlausschusses und seiner Vorsitzenden, Landeswahlleiterin Caroline Schreck, vorgehen, kündigte Elika an. Sollte der Ausschuss seine Entscheidung, die AfD-Direktkandidatenliste für die Landtagswahl um 2/3 zu kürzen, nicht bis Montagabend 24 Uhr revidieren, werde man Strafanzeige wegen Rechtsbeugung erstatten, erklärte der Jurist.
Rechtsbeugung ist ein Verbrechen, das heißt, es hat die höchste Deliktsqualität. Und weil es mit Freiheitsstrafe von mindestens, weil die Rechtsbeugung mit Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedroht ist, werden die Leute, die für schuldig befunden werden, automatisch aus dem Amt entfernt.
Der Landeswahlausschuss hatte den Großteil der Liste am 5. Juli aus formalen Gründen nicht zugelassen, da es während des Verfahrens zur Aufstellung und Wahl der AfD-Direktkandidaten zu einer Unterbrechung der Sitzung und zu einer Änderung des Wahlverfahrens gekommen war, nachdem die Versammlung zeitlich aus dem Ruder zu laufen drohte. Ein zweiter Nominierungsparteitag wurde einberufen und das Wahlverfahren gewechselt von Einzel- zu Blockabstimmung. Doch gemäß der sächsischen Gesetzeslage muss das Wahlverfahren vorab verbindlich festgelegt werden, um den Kandidaten Chancengleichheit zu gewährleisten. Über genau diesen Punkt streiten nun Parteien und Verfassungsrechtler. Die Düsseldorfer Parteienrechtlerin Sophie Schönberger kritisierte gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel die Entscheidung des sächsischen Wahlausschusses. Sie sehe einen, Zitat, demokratischen Schaden. Das ist Wasser auf die Mühlen der Sachsen-AfD und ihres Rechtsbeistands Elika. Dieser sieht nun gar eine Verfassungskrise heraufziehen. Durch die gekürzte Liste sei die Demokratie eingeschränkt und partiell abgeschafft. Es drohe, ein Parlament gewählt zu werden, das nicht dem Willen der Wähler entspreche und nicht legitimiert sei, warnte der Jurist und verwies darauf, dass auch die Partei Die Linke bei ihrer Listenaufstellung in Sachsen unterschiedliche Verfahren angewandt habe. Das weist linken Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak gegenüber dem Deutschlandfunk entschieden zurück.
Nee, das ist nicht so gewesen, aus dem einfachen Grunde, was die AfD offensichtlich nicht versteht, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, ein Wahlverfahren zu wechseln. Dieses Wahlverfahren zu wechseln muss allerdings zu Beginn einer Versammlung vereinbart worden sein. Und genau das haben wir getan, also vor dem ersten Wahlgang.
Der Streit um die AfD-Wahlliste geht weiter, Fortsetzung am Montag.
Die AfD geht gegen die Kürzung ihrer Landtagswahlliste vor, der Beitrag von Alexandra Gerlach. Von wegen das schönste Amt neben dem Papst. Lange Zeit sah es so aus, als ob der Posten an der Spitze der traditionsreichen SPD inzwischen so unbeliebt ist oder so riskant für die eigene politische Karriere, dass sich niemand gefunden hat. Doch dann hat sich in der vergangenen Woche ein Kandidatenpärchen zu Wort gemeldet, der Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth und die NRW-Landtagsabgeordnete und Ex-Landesministerin Christina Kampmann. Heute hat ein weiteres Duo seine Kandidatur bekannt gegeben und schon mal Werbung in eigener Sache gemacht.
Eine klar linkere SPD, so lautet das Ziel des zweiten Kandidatenduos. Der 56 Jahre alte Rheinländer Karl Lauterbach ist seit 2005 Mitglied des Bundestages und derzeit als stellvertretender Fraktionsvorsitzender zuständig für Gesundheitspolitik. Die 47 Jahre alte Nina Scheer sitzt seit 2013 im Bundestag. Die Umwelt- und Energieexpertin stammt aus Schleswig-Holstein. Beide gehören dem linken Parteiflügel an. Im Nachrichtenmagazin Spiegel plädiert das Duo dafür, die große Große Koalition zu verlassen. Es gäbe nicht mehr genug Schnittmengen, so Lauterbach. Scher erklärte, die Koalition werde den drängenden Fragen dieser Zeit nicht gerecht und nannte als Beispiel den Klimaschutz. Bis zum 1. September können sich Kandidaten melden, die der zurückgetretenen Parteivorsitzenden Andrea Nahles folgen wollen. Als erstes Kandidatenduo hatten sich Anfang des Monats Europastaatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann gemeldet. Nach einer Mitgliederbefragung soll der Bundesparteitag im Dezember die neue SPD-Spitze wählen. Es sind auch Einzelbewerbungen möglich.
Dagmar Pepping berichtete. Sie hören den Deutschlandfunk, 18:20 Uhr ist es. Für die einen ist es eine ernstzunehmende Behandlungsmöglichkeit bei Halsschmerzen oder einem verstauchten Fuß, für die anderen bloß Hokuspokus, höchstens mit Placebo-Effekt. Über die Wirkung von Homöopathie wird zum Teil heftig gestritten und dabei auch über die Frage, ob die Krankenkassen zuzahlen sollten. Frankreich schafft diese Zuzahlungen für homöopathische Mittel in den kommenden Jahren schrittweise ab. Und auch in Berlin gibt es jetzt erhöhten Diskussionsbedarf, über den Panayotis Gavridis berichtet.
In Deutschland wird das diskutiert, was in Frankreich bald schon gelten soll. Homöopathische Arzneimittel sollen nicht mehr von den Krankenkassen erstattet werden. Folgt man den vagen Aussagen einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums, so sind die Erfolgsaussichten für eine solche Entscheidung hierzulande noch ungewiss.
Es ist also die Entscheidung einer jeden Krankenkasse, ob sie homöopathische Leistungen anbietet oder ob sie das nicht macht. Das ist nicht Aufgabe des Bundesgesundheitsministeriums, Behandlungsmethoden zu bewerten.
In Deutschland gehören homöopathische Mittel nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Allerdings erstatten viele Kassen als Satzungsleistung ihren Versicherten Arzneimittel und die Behandlungskosten, häufig aus Marketinggründen. Für Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, ist klar, ob und was Homöopathie bringt.
Es gibt keine einzige Studie, die den Nutzen belegt. Es gibt allerdings Studien, die genau das Gegenteil tun, nämlich eigentlich nachweisen, dass kein Nutzen vorliegt.
Gassen kritisiert, dass das Gesundheitssystem durch die Homöopathie belastet werde. Mittel wie Globuli zum Beispiel sollten aus seiner Sicht nicht mehr erstattet werden können.
Wir haben ein System, wo Beiträge von den Versicherten zwangsweise erhoben werden, wo es einen begrenzten Leistungskatalog für normale medizinische Leistungen gibt. Und da ist es doch völlig absurd, dass für, ich sag mal, zumindest problematische Konstellationen wie die Homöopathie die Kosten übernommen werden. Also für mich ist das eigentlich völlig unverständlich, dass es überhaupt eine Diskussion darüber gibt.
Erwin Rüttel sieht das ähnlich. Der CDU-Politiker ist Vorsitzender des Bundestags Gesundheitsausschusses. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es sei schwer vermittelbar, dass Kosten für Homöopathie teilweise übernommen würden, während an anderer Stelle gespart werden müsse. Rüttel könne sich demnach ein Ende der Erstattungsfähigkeit vorstellen. Ähnliche Signale kommen auch vom Koalitionspartner SPD. Ganz anders als ihr Parteikollege Rüttel verteidigt die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion Karin Mark die aktuelle Erstattungsregelung. Wer Homöopathie ablehne, könne die Krankenkasse wechseln, so Mark im Deutschlandfunk.
Freie Kassenwahl heißt das Zauberwort. Und solange wir in dem Bereich uns tummeln, meine ich, dass es vertretbar ist, auch für solche Arzneimittel zu bezahlen.
Die größten Kassen erstatten zumindest teilweise die Kosten für homöopathische Mittel und Behandlungen. Nach Angaben des Bundesverbandes Patienten für Homöopathie vom Januar 2019 boten knapp 70% der gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten Leistungen für Alternativmedizin an. Die Belastungen für das Gesundheitssystem hält Mark zudem für überschaubar.
Wir haben in 2017 über alle Kassen hinweg homöopathische Arzneimittel in einer Größenordnung von 10,5 Millionen Euro erstattet. Arzneimittel insgesamt 2017 schlagen mit 37,7 Milliarden Euro zu Buche. Wir reden von 0,03% der Ausgaben.
Die CDU-Politikerin bezieht sich auf Zahlen des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie. Er vertritt die Interessen von rund 270 Pharmaunternehmen, darunter auch Hersteller von homöopathischen Arzneimitteln. Behandlungskosten von Homöopathieärztinnen und Ärzten sind hier aber nicht mit einberechnet. Die Forderung, Erstattungen zu streichen, weist der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte zurück. Ein Verbot wäre ein Schritt hin zu einer Monokultur in der Medizin, sagte die Vorsitzende Michaela Geiger.
Im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit könnte es bald einen Wechsel geben. Die bisher einzige Frau im Vorstand, Valerie Holzbohr, soll gehen. So hat es eine Mehrheit im Verwaltungsrat der BA entschieden. Holzbohr war gerade mal 2 Jahre im Amt. Stanislaus Kosakowski.
Vor wenigen Tagen erst hat Valerie Holzbohr noch einen Preis verliehen bekommen. Sie wurde in der Kategorie Die Mutige als eine der 17 Top-Managerinnen Deutschlands gekürt. Doch der 42-jährigen Vorständin der Bundesagentur für Arbeit half das in der Sitzung des Verwaltungsrates nicht. Das Vertrauen sei unwiderruflich zerrüttet, teilt die Vorsitzende des Verwaltungsrates Anneli Buntenbach schriftlich mit. Damit fehle die Grundlage, um den anspruchsvollen Herausforderungen, vor denen die Bundesagentur gerade in Zeiten des Strukturwandels stehe, gerecht zu werden. Genau an diesem Thema habe sie gemeinsam mit den Beschäftigten mit aller Kraft gearbeitet, erklärt Holzbohr kurz nach ihrem Rauswurf.
Ja, zusammen mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen haben wir die entscheidenden Weichen gestellt mit der neuen Strategie, mit unserer Lern- und Qualifizierungsoffensive, mit neuen Arbeitsmethoden und auch neuen Prozessen. Ja gut, und dass innerhalb von 2 Jahren aus einem Tanker kein Schnellboot wird, das ist auch klar. Es gibt noch einiges zu tun und darum bedauere ich sehr die Entscheidung von heute und auch, dass sie so unnötig und schädlich laut zustande gekommen ist.
In den Wochen vor der Verwaltungsratssitzung war viel Kritik an Valerie Holzbohr laut geworden. Sie sei inkompetent, agiere zu eigenständig und forsch. Das sind nur einige der Vorwürfe, die hinten herum an die Presse gelangten. Aber sicher nicht durch den Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Das beteuert dieser in einer E-Mail an seine Beschäftigten selbst. Der Drahtzieher liegt offenkundig im Lager der Arbeitgeber im Verwaltungsrat. Deren Sprecher Peter Klever dementiert das auch nicht. Er lässt sich in der Mitteilung des Gremiums mit den Worten zitieren, es sei der Schlusspunkt eines leider notwendig gewordenen Konflikts. Ursprünglich war Klever es, der Holzbohr vor 2 Jahren in den Vorstand der Bundesagentur geholt hat. Es gibt Mutmaßungen, er habe sie als Antipodin zum amtierenden Behördenchef Scheele platzieren wollen. Stattdessen habe Holzbohr die Zusammenarbeit mit Scheele gesucht. Besiegelt ist die Entlassung von Holzbohr aber noch nicht. Es muss erst die Bundesregierung zustimmen, daher machen sich einige Beschäftigte noch Hoffnung. Darunter auch Werner Motzet, der im Vorfeld der Verwaltungsratssitzung eine Petition für Valerie Holzbohr gestartet hatte.
Also zunächst mal bin ich traurig, das ist ja verständlich. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Wir haben ja schließlich unsere Unterschriften heute ans BMAS übergeben. Und die letztendliche Entscheidung liegt ja bei der Bundesregierung. Und wir hoffen natürlich noch, dass vielleicht doch noch was möglich ist.
Doch Anhaltspunkte dafür, dass Kanzlerin Merkel und Bundesarbeitsminister Heil sich für den Verbleib Holzbohrs aussprechen, gibt es bislang nicht. Unterdessen sind just am Tag der Verwaltungsratssitzung Vorwürfe des Bundesrechnungshofs gegen den Verwaltungsrat der Bundesagentur veröffentlicht worden. Demnach sollen Gremiumsmitglieder überhöhte Spesen für Übernachtungen und Reisen abgerechnet haben. Dienstlich angemietete Mietwagen sollen von einigen Gremiumsmitgliedern überwiegend privat genutzt worden sein. Ob die Veröffentlichung der Rechnungshofkritik in einem Zusammenhang mit dem Machtkampf um Valerie Holzbohr steht, ist bislang unklar. Die Vorwürfe wiegen jedenfalls schwer und könnten den Verwaltungsrat noch in Bedrängnis bringen. Die Bundesagentur bestätigte unterdessen, einen vorläufigen Prüfbericht des Bundesrechnungshofs erhalten zu haben. Die Vorwürfe würden in den kommenden Monaten fristgerecht geprüft.
S-400 gilt bei Militärexperten als eines der leistungsfähigsten Systeme zur Flugabwehr und es kostet außerdem erheblich weniger als das amerikanische Patriot-System. Sicher Gründe für die Türkei, S-400 zu kaufen. Heute wurden die ersten Einheiten geliefert. Das Problem aus Sicht der NATO ist nur, dass es aus Russland kommt und eines ihrer Mitgliedsländer nun also mit russischer Technik ausgerüstet wird. Karin Senz berichtet.
Türkische Medien spekulierten, dass das russische Waffensystem schon Anfang der Woche ankommen soll. Aber dann klang Präsident Recep Tayyip Erdogan plötzlich vorsichtig.
Momentan laufen die Vorbereitungen für den Transport. Es wäre gut, wenn Sie nicht nach einem konkreten Datum fragen. Selbstverständlich gibt es vertragliche Fristen.
Das Problem ist, laut einem US-Gesetz zieht eine Lieferung Sanktionen nach sich. Erdogan hatte gehofft, dass ihn sein Amtskollege Donald Trump davor schützen würde. Der hatte von ihm auf dem G20-Gipfel in Japan Ende Juni als Freund gesprochen und ihn gelobt. Es ging bei ihren Gesprächen auch um die S-400.
Sie sagen, er nützt das S-400-System, das nicht mit unserem System zusammenpasst. Und wenn man das macht, dann können Russland und andere Leute Zugang zu empfindlichen Daten der F-35 bekommen. Ganz ehrlich, natürlich schaue ich als erstes auf unser Land, aber man hat ihn schon sehr unfair behandelt.
Eine Sprecherin des US-Außenamtes zerschlug allerdings Erdogans Hoffnungen Mitte der Woche. Sie machte klar, der Kauf wird Konsequenzen haben, auch mit Blick auf den US-Kampfjet S-35. Die Türkei ist bei der Produktion dabei und hat über 100 davon bestellt, bis jetzt aber nicht bekommen. Im Außenministerium in Ankara scheint die Warnung für ziemlich viel Aufregung gesorgt zu haben. Ein Sprecher klagte, so habe man das in Japan nicht besprochen. Er rief zu Diplomatie und Dialog auf. Ob es den gegeben hat, ist unklar. Der Istanbuler Politologe Naim Babiloglu.
Wenn Präsident Trump zu dem stehen bleibt, was er auf dem G20-Gipfel gesagt hat, dann wird er sich bei Ketze für die 5 harmlosesten Sanktionen entscheiden oder sie gar um zunächst 180 Tage, also 6 Monate, und dann vielleicht noch einmal um weitere 180 Tage hinausschieben. Dazu ist er befugt.
Allerdings ist er dabei ähnlich skeptisch wie Christian Brakel, Leiter der Böll-Stiftung in der Türkei.
Ich glaube, es wäre politisch sehr kostspielig für ihn, diese Sanktionen zu verhindern. Denn es würde bedeuten, dass er sich mit dem Kongress anlegen muss, und zwar nicht nur mit den Demokraten, sondern auch mit den Republikanern, wo es sehr viele Leute gibt, die der Ansicht sind, dass die Türkei dafür ordentlich abgestraft werden sollte.
US-Sanktionen haben vor knapp einem Jahr in der Türkei eine Finanzkrise ausgelöst. Allein nach der Meldung heute über die Lieferung der S-400 hat die türkische Lira schon an Wert verloren. Das könnte mit den Sanktionen noch heftiger kommen, sagt Brakel.
Zwar sehen einige Kennzahlen, irgendwie zum Beispiel im Bereich der Inflationsrate, besser aus als noch letztes Jahr. Dafür wissen wir aber auch, dass der türkische Staat seine Währungsreserven größtenteils aufgebraucht hat. Das bedeutet, das, was er eben sich am internationalen Markt beschaffen muss und für das er eben gute Ratings, gute Einschätzungen an den internationalen Märkten braucht, das könnte unter Umständen in Gefahr geraten, wenn die Sanktionen kämen.
Und die Türkei hat schon massive wirtschaftliche Probleme. Angeblich hat das russische Raketensystem rund 2,5 Milliarden Dollar gekostet. Man werde es nicht in die NATO-Luftabwehr integrieren, sagte Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin, aber auf jeden Fall nutzen.
Es gibt Gerüchte, wonach man die S-400 irgendwo abstellen und nicht aktivieren wolle. Als souveränes Land hat sich die Republik Türkei für dieses System entschieden und es wird sie aktiv nutzen. Aber dieses System bildet keine Bedrohung oder Gefahr für unser Verteidigungsnetz innerhalb der NATO.
Insgesamt soll die Türkei 2 Raketensysteme gekauft haben, inklusive Radaranlagen. Sie kommen dann erstmal auf eine Luftwaffenbasis bei Ankara, heißt es. Wo und wann sie letztendlich aufgestellt werden, ist noch nicht bekannt.
Der Beitrag von Karin Senz. Inmitten wachsender Spannungen mit dem Iran schickt Großbritannien ein weiteres Kriegsschiff in den Persischen Golf. Mit dem Zerstörer soll ein anderes Schiff vor Ort abgelöst werden. Imke Köhler.
Bereits am Dienstag hatte die britische Regierung die höchste Warnstufe für britische Schiffe im Persischen Golf ausgerufen. Damit gilt die Sicherheitslage als kritisch. Nun schickt Großbritannien ein 2. Kriegsschiff in den Persischen Golf. Die Spannungen zwischen Großbritannien und dem Iran hatten sich am Mittwoch weiter verschärft. Dem britischen Verteidigungsministerium zufolge hatten vorgestern 3 iranische Schnellboote versucht, einen britischen Öltanker in der Seestraße von Hormus an der Weiterfahrt zu hindern. Erst ein britisches Kriegsschiff schaffte es, die iranischen Boote abzudrängen. Die Regierung in Teheran bestreitet den Vorfall. Sie fordert ihrerseits Großbritannien auf, den iranischen Supertanker Grace One wieder freizugeben, den die britische Marine in Zusammenarbeit mit den Behörden von Gibraltar in der letzten Woche gestoppt und festgesetzt hat. Offizielle Begründung dafür war der Verdacht, dass der Tanker Öl nach Syrien bringen wollte, was gegen EU-Sanktionen verstoßen hätte. Die iranische Regierung bezeichnete das Vorgehen dagegen als Piraterie und warnt Großbritannien nun davor, sich in ein gefährliches Spiel verwickeln zu lassen.
Der Missbrauchsskandal um den US-Milliardär Jeffrey Epstein hat nun endgültig das Kabinett von Donald Trump erreicht. Auch Trump selbst hatte ja gute Beziehungen zu Epstein. Heute hat sein Arbeitsminister Alexander Acosta sein Amt aufgegeben.
Er ist der Nächste, der sich aus Trumps Kabinett verabschiedet. US-Arbeitsminister Acosta informierte Trump telefonisch über seine Entscheidung, zurückzutreten. Hintergrund ist die Affäre um den schwerreichen New Yorker Unternehmer Epstein, gegen den momentan schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben werden. Ich denke nicht, dass es richtig ist, öffentlich über alte Geschichten aus der Vergangenheit zu reden, statt über die großen Erfolge unserer Wirtschaft. Vor rund 10 Jahren kam es in Florida zu einem umstrittenen Deal. Damals arbeitete Acosta noch als Staatsanwalt. Epstein war angeklagt, weil er Bekannte mit minderjährigen Prostituierten versorgt hatte. Durch eine Entscheidung Acostas entging Epstein einem Verfahren vor dem Bundesgericht, musste so lediglich für 13 Monate ins Gefängnis. Acosta sagte, er könne verstehen, dass es Unmut über die damalige Entscheidung gebe. Auch er habe eine höhere Strafe für Epstein im Sinn gehabt. Nun kostet ihn die damalige Entscheidung seinen Posten als Minister. Trump hatte Acosta bis zuletzt verteidigt, bezeichnete ihn als exzellenten Minister, der einen fantastischen Job mache.
Der Beitrag von Torben Ostermann. Bei einem Tropensturm, der sich auf die Stadt New Orleans zubewegt, da werden bei den meisten Menschen sicher Erinnerungen wach an Katrina. Damals hatten rund 1800 Menschen ihr Leben verloren, Hunderttausende wurden obdachlos, große Teile der Stadt standen unter Wasser. Diese Geschichte soll sich nicht wiederholen.
Es ist das Wasser, das die Bedrohung ausmacht. Wasser aus dem übervollen Mississippi auf dem Weg in den Golf von Mexiko und Sturmwellen, die es daran hindern, abzufließen. Der erste Tropensturm des Jahres, der auf die USA trifft, könnte am Wochenende noch zum Hurricane werden. Kategorie 1 vielleicht, maximal 2, das ist kein Problem, das ist man an der Golfküste gewöhnt. Weil es aber das ganze Frühjahr über große Überschwemmungen im mittleren Westen gab, ist der Mississippi in New Orleans derzeit doppelt so hoch wie normal. Der Wasserspiegel im Golf wird voraussichtlich um 1 Meter ansteigen. Klingt nach wenig, staut den Fluss aber auf 4 Meter über normal. Das gab es seit 1950 nicht mehr. Hinzu kommt der gewaltige Regen, den Hurricanes mit sich bringen. Für Louisiana rechnet man mit 250 Litern pro Quadratmeter. Die Deiche sind hoch genug. Die Angst aber ist, dass, wie nach Hurricane Katrina, Deiche brechen könnten.
Arthur Landwehr über die Vorbereitungen auf den Tropensturm Barry. Es wird zwar noch einige Zeit dauern, bis alle Museen saniert und voll zugänglich sind, aber das neue Tor zur Berliner Museumsinsel ist endlich eröffnet. Mit einigen Jahren Verzögerung, vor allem weil die Arbeiten im sandigen Boden deutlich schwieriger waren als erwartet. Angela Merkel bezeichnete die Museumsinsel heute als einen Ort, an dem wir uns der gegenseitigen Abhängigkeiten der Welt bewusst werden können. Über die Eröffnung der James-Simon-Galerie Maria Ossowski.
300 Gäste haben im Auditorium auf Bänken aus gerauchter Eiche Platz genommen und mit 12 Nachfahren des Mäzens James Simon und mit vielen Prominenten die Eröffnung des einzigen und auch letzten Neubaus auf der Museumsinsel zu feiern. Die James Simon Galerie ist das Entree zur Museumsinsel und viel mehr. Kaffee und Restaurant, Museumsshops und 2 Säle für Wechselausstellungen erwarten die Besucher hinter den charakteristischen weißen Säulen und der riesigen Freitreppe. Der Architekt David Chipperfield erinnert sich, wie das war, als er mit seinem Team vor 20 Jahren vor der Museumsinsel stand und wusste, dass er sie gleichzeitig bewahren und architektonisch behutsam ins 21. Jahrhundert führen sollte. Wir kamen hier an, aufgeregt, unerfahren und ziemlich unschuldig gegenüber der Aufgabe, die vor uns lag. Niemand von uns konnte sich vorstellen, dass wir hier heute stehen würden unter völlig neuen Gegebenheiten in einer völlig veränderten Stadt. Die Renovierung des neuen Museums, die Entwicklung des Masterplans, die Planung der James Simon Galerie, all dies wurde über die Jahre zum Zentrum unseres Lebens. James Simon hat Berlin 10.000 Objekte geschenkt, darunter die Nofretete und das Ischtar-Tor. Mit internationalem Baumwollhandel hatte er ein Vermögen gemacht, das ihm nach dem Ersten Weltkrieg verloren ging. Dennoch schenkte er gestern vor 99 Jahren den Museen die Nofretete. James Simon starb 1932. Sein Neffe Tim, in den USA geboren, ist vor einem Jahr nach Berlin zurückgekehrt. Die James Simon Galerie, so wünscht er es sich, soll Menschen inspirieren, großzügig zu geben und zu schenken wie sein Onkel. Ich hoffe, dass dies eine Anregung für viele Menschen ist, wenn sie diese Galerie sehen. Sie sollen sich erinnern an die Geschenke, die James vermacht hat und was sie selber tun können. Das sollen sie sich überlegen, entweder indem sie anderen Menschen Zeit schenken oder indem sie vorangehen und Menschen helfen, die weniger Glück haben als sie selbst. Mit Standing Ovations gefeiert betrat schließlich die Kanzlerin das Podium. Für sie sind Museen nicht allein Orte der Kultur oder Wissensvermittlung. Die James Simon Galerie bildet dereinst den Eingang zu 5 Solitären, zu 5 Museen, die, so Angela Merkel, neue Einsichten schaffen sollten.
Die Zeitreise durch die Sammlung der Museumsinsel kann dabei auch vermitteln, wie viel uns Menschen über Jahrhunderte und über Ländergrenzen hinweg verbindet.
Wir stellen fest, dass uns weit mehr verbindet, als uns trennt. Und so ist die Museumsinsel nicht nur ein Ort, an dem wir von Kulturen und Geschichtsläufen erfahren, sondern an dem wir uns auch der heutigen gegenseitigen Abhängigkeiten auf unserer Welt bewusst werden können. Und das ist in seiner Bedeutung für unser Zusammenleben heute gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Angela Merkel ehrte ebenfalls den bescheidenen Namensgeber der Galerie, der nie genannt werden wollte. Dankbarkeit sei eine Last, die man niemandem aufbürden dürfe, so das Credo von James Simon. Die Bundeskanzlerin nahm die Überzeugungen dieses jüdischen Weltbürgers zum Anlass, um für ein offenes Land und ein Miteinander der Kulturen zu werben.
Wir erleben ja derzeit weltweit, dass im öffentlichen Diskurs immer mehr das Eigeninteresse oder das, was dafür gehalten wird, als das Maß der Dinge angesehen wird. Und darunter leiden dann die Bereitschaft und die Fähigkeit zum Kompromiss. Abgrenzung, Ausgrenzung, Abschottung sind die Folge. Auf einem solchen Nährboden wachsen Missverständnisse, Vorurteile, Feindbilder. Das lehrt uns die Geschichte. Und sie lehrt uns zugleich, dass sich Kulturen, Ethnien und Staaten schon seit Jahrtausenden im gegenseitigen Austausch entwickelt haben.
Am Wochenende haben die Berliner und ihre Gäste Gelegenheit, die James-Simon-Galerie bei einer großen Party zu besuchen.
Maria Ossowski über den Festakt heute zur Eröffnung der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel. Zum Ende dieser Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Sören Brinkmann. Tschüss, bis bald. Und das sind unsere Themen an diesem Abend. Die Wirtschaftsweisen haben der Bundesregierung ein Gutachten zum Klimaschutz vorgelegt und empfehlen eine CO2-Steuer bzw. eine Ausweitung des Emissionshandels. Neue Debatte um die Krankenkassenzuschüsse für homöopathische Arzneien und die Türkei hat die ersten russischen Luftabwehrsysteme erhalten. Im Anschluss geht es im Hintergrund um den aktuellen Atomstreit unter dem Titel Iran, Uran und die Eskalation. Am Mikrofon dieser Sendung ist Sören Brinkmann. Guten Abend. Die Ziele sind eigentlich klar. Deutschland hat sich verpflichtet, die klimaschädlichen Emissionen schrittweise zu verringern bis zur Mitte des Jahrhunderts. Allerdings, der angestrebte Wert für 2020 wird mit Sicherheit gerissen. Bis zur nächsten Wegmarke 2030 soll das nicht mehr passieren, aber dafür sind deutlich mehr Anstrengungen nötig. Heute haben die sogenannten Wirtschaftsweisen der Bundesregierung ihre Vorschläge auf den Tisch gelegt, mit einer Kernaussage. Aus Berlin berichtet Josephine Schulz.
Will Deutschland seine Klimaziele einhalten, dann muss CO2-Ausstoß teurer werden. Das empfehlen auch die Wirtschaftsweisen. In einem heute vorgestellten Sondergutachten sprechen sie sich dabei mittelfristig für die Ausweitung des europäischen Emissionshandels aus.
Für uns ganz wichtig die globale Koordination. Wenn man den Klimawandel wirksam eindämmen will, dann gibt es keine Möglichkeit, das als einzelne Nation oder als Wirtschaftsregion zu tun,
sagt Christoph Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrates. Spätestens 2030 sollten die Bereiche Wärme und Verkehr in den europäischen Emissionshandel integriert werden. Der gilt bisher für Energiekonzerne und Teile der Industrie und umfasst damit etwas weniger als die Hälfte der CO2-Emissionen. Weil die Ausweitung auf europäischer Ebene nicht von heute auf morgen durchsetzbar ist, skizziert der Sachverständigenrat zwei verschiedene Wege. Möglich sei sowohl eine Steuer auf CO2 als auch ein nationaler Emissionshandel in den Bereichen Wärme und Verkehr. Beide Varianten hätten Vor- und Nachteile, seien aber grundsätzlich gleichwertig.
Am Ende des Tages kann man das Ziel des Klimaschutzes eben auf verschiedene Arten und Weisen erreichen. Und deshalb sollte man diesen Unterschied zwischen der Steuer und dem ETS auch nicht hochstilisieren.
So die Sachverständige Isabel Schnabel. Der Emissionshandel sei politisch einfacher zu kommunizieren. Allerdings müsse man dafür sorgen, dass dieser nicht von einzelnen Branchen hinausgezögert werde. Eine CO2-Steuer könnte schnell eingeführt werden, der Steuersatz müsse aber relativ zügig ansteigen, um eine Wirkung zu entfalten. Einen notwendigen Preis pro Tonne wollte Schmidt nicht nennen.
Was ist denn nun der Preispfad, wenn man eine Steuer wählt? Würde man sich natürlich gerne ein Kochrezept wünschen. Aber das würde ja erfordern, dass man diese unbekannten Vermeidungskosten in diesen beiden Bereichen auch wirklich schon kennen oder zumindest mal relativ gut abschätzen können müsste.
Das Sondergutachten der Wirtschaftsweisen wurde im Auftrag der Bundesregierung erstellt und heute an Bundeskanzlerin Merkel übergeben.
Die Bundesregierung wird jetzt Wege suchen, wie wir das, was Sie uns aufschreiben, auch in die Tat umsetzen können.
So Merkel. Marie-Louise Dött, umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, begrüßte, dass die Lösungsvorschläge marktwirtschaftlich seien. Die FDP schrieb auf Twitter, das Gutachten bestätige die Forderung der Partei, wonach die Ausweitung des Emissionshandels oberstes Ziel sein müsse. Dagegen bezeichnete Lorenz Göster-Beutin, klima- und energiepolitischer Sprecher der Linksfraktion, die Vorschläge als enttäuschend. Es habe keinen Sinn, Menschen für klimaschädliches Verhalten bezahlen zu lassen, ohne ihnen vernünftige Alternativen anzubieten. Auch vom Umweltverband BUND kam Kritik. Die Ausweitung des Emissionshandels sei eine Scheinlösung und würde jahrelangen Stillstand in der Klimapolitik bedeuten. Der BUND fordert eine CO2-Steuer und ein Bündel zusätzlicher Maßnahmen. Umweltministerin Svenja Schulze hatte am vergangenen Freitag ein Modell für eine CO2-Steuer vorgestellt. Sie schlägt vor, Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas in einem ersten Schritt mit 35 Euro pro Tonne CO2 zu besteuern. Um die Steuer sozial zu gestalten, soll jeder Bürger unabhängig vom Alter eine Klimaprämie von bis zu 100 Euro bekommen. Die Union ist gegen diesen Vorschlag. Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung, sagte im Morgenmagazin:
Wir werden sehen, nach 2-3 Jahren, die Lenkungswirkung ist nicht da. Und dann wird die Politik nochmal die Steuern erhöhen. Das führt doch nicht zur Akzeptanz.
Am Donnerstag kommt das Klimakabinett wieder zusammen. Im September will die Bundesregierung dann ein Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz beschließen.
Josephine Schulz berichtete. Von einem Demokratieskandal sprachen heute AfD-Vertreter. Ein derber Begriff, ja, aber für die Partei geht es immerhin auch um einiges. Vor der anstehenden Landtagswahl in Sachsen wurde die AfD-Wahlliste von 61 auf 18 Kandidaten gekürzt. Der Landeswahlausschuss hatte das mit Formfehlern begründet. Und die Fraktion im neuen Landtag dürfte damit deutlich kleiner werden, als das Wahlergebnis das voraussichtlich hergibt. Nun wehrt sich die AfD in Sachsen mit mehreren Beschwerden, berichtet Alexandra Gerlach.
Die Sachsen-AfD will die Kürzung ihrer Direktkandidatenliste wegen formaler Mängel nicht hinnehmen. Und der Ton wird schärfer. Das war die klare Botschaft zum Auftakt einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Dort präsentierte AfD-Landeschef Jörg Urban ein neues Rechtsgutachten aus der Feder des saarländischen Staatsrechtlers Michael Ehlecker.
Ich berate die AfD, in diesem Fall die AfD Sachsen und nicht die Fraktion. Und Sie können mich ansehen als einen Wahlbeobachter aus dem Kreise der deutschen Staatsrechtslehrer. Und es ist bitter nötig, dass ich hier bin.
Man werde mit allen verfügbaren Mitteln gegen die Entscheidung des Landeswahlausschusses und seiner Vorsitzenden, Landeswahlleiterin Caroline Schreck, vorgehen, kündigte Ehlecker an. Sollte der Ausschuss seine Entscheidung, die AfD-Direktkandidatenliste für die Landtagswahl um 2/3 zu kürzen, nicht bis Montagabend 24 Uhr revidieren, werde man Strafanzeige wegen Rechtsbeugung erstatten, erklärte der Jurist.
Rechtsbeugung ist ein Verbrechen, das heißt, es hat die höchste Deliktsqualität. Und weil es mit Freiheitsstrafe von mindestens, weil die Rechtsbeugung mit Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedroht ist, werden die Leute, die für schuldig befunden werden, automatisch aus dem Amt entfernt.
Der Landeswahlausschuss hatte den Großteil der Liste am 5. Juli aus formalen Gründen nicht zugelassen, da es während des Verfahrens zur Aufstellung und Wahl der AfD-Direktkandidaten zu einer Unterbrechung der Sitzung und zu einer Änderung des Wahlverfahrens gekommen war, nachdem die Versammlung zeitlich aus dem Ruder zu laufen drohte. Ein zweiter Nominierungsparteitag wurde einberufen und das Wahlverfahren gewechselt von Einzel- zu Blockabstimmung. Doch gemäß der sächsischen Gesetzeslage muss das Wahlverfahren vorab verbindlich festgelegt werden, um den Kandidaten Chancengleichheit zu gewährleisten. Über genau diesen Punkt streiten nun Parteien und Verfassungsrechtler. Die Düsseldorfer Parteienrechtlerin Sophie Schönberger kritisierte gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel die Entscheidung des sächsischen Wahlausschusses. Sie sehe einen, Zitat, demokratischen Schaden. Das ist Wasser auf die Mühlen der Sachsen-AfD und ihres Rechtsbeistands Ehlecker. Dieser sieht nun gar eine Verfassungskrise heraufziehen. Durch die gekürzte Liste sei die Demokratie eingeschränkt und partiell abgeschafft. Es drohe, ein Parlament gewählt zu werden, das nicht dem Willen der Wähler entspreche und nicht legitimiert sei, warnte der Jurist und verwies darauf, dass auch die Partei Die Linke bei ihrer Listenaufstellung in Sachsen unterschiedliche Verfahren angewandt habe. Das weist linken Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak gegenüber dem Deutschlandfunk entschieden zurück.
Nee, das ist nicht so gewesen, aus dem einfachen Grunde, was die AfD offensichtlich nicht versteht, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, ein Wahlverfahren zu wechseln. Dieses Wahlverfahren zu wechseln muss allerdings zu Beginn einer Versammlung vereinbart worden sein. Und genau das haben wir getan, also vor dem ersten Wahlgang.
Der Streit um die AfD-Wahlliste geht weiter. Fortsetzung am Montag.
Die AfD geht gegen die Kürzung ihrer Landtagswahlliste vor, der Beitrag von Alexandra Gerlach. Von wegen das schönste Amt neben dem Papst. Lange Zeit sah es so aus, als ob der Posten an der Spitze der traditionsreichen SPD inzwischen so unbeliebt ist oder so riskant für die eigene politische Karriere, dass sich niemand gefunden hat. Doch dann hat sich in der vergangenen Woche ein Kandidatenpärchen zu Wort gemeldet, der Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth und die NRW-Landtagsabgeordnete und Ex-Landesministerin Christina Kampmann. Heute hat ein weiteres Duo seine Kandidatur bekannt gegeben und schon mal Werbung in eigener Sache gemacht.
Eine klar linkere SPD, so lautet das Ziel des zweiten Kandidatenduos. Der 56 Jahre alte Rheinländer Karl Lauterbach ist seit 2005 Mitglied des Bundestages und derzeit als stellvertretender Fraktionsvorsitzender zuständig für Gesundheitspolitik. Die 47 Jahre alte Nina Scheer sitzt seit 2013 im Bundestag. Die Umwelt- und Energieexpertin stammt aus Schleswig-Holstein. Beide gehören dem linken Parteiflügel an. Im Nachrichtenmagazin Spiegel plädiert das Duo dafür, die Große Koalition zu verlassen. Es gebe nicht mehr genug Schnittmengen, so Lauterbach. Scheer erklärte, die Koalition werde den drängenden Fragen dieser Zeit nicht gerecht und nannte als Beispiel den Klimaschutz. Bis zum 1. September können sich Kandidaten melden, die der zurückgetretenen Parteivorsitzenden Andrea Nahles folgen wollen. Als erstes Kandidatenduo hatten sich Anfang des Monats Europastaatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann gemeldet. Nach einer Mitgliederbefragung soll der Bundesparteitag im Dezember die neue SPD-Spitze wählen. Es sind auch Einzelbewerbungen möglich.
Dagmar Pepping berichtete. Sie hören den Deutschlandfunk, 18:20 Uhr ist es. Für die einen ist es eine ernstzunehmende Behandlungsmöglichkeit bei Halsschmerzen oder einem verstauchten Fuß, für die anderen bloß Hokuspokus, höchstens mit Placebo-Effekt. Über die Wirkung von Homöopathie wird zum Teil heftig gestritten und dabei auch über die Frage, ob die Krankenkassen zuzahlen sollten. Frankreich schafft diese Zuzahlungen für homöopathische Mittel in den kommenden Jahren schrittweise ab und auch in Berlin gibt es jetzt erhöhten Diskussionsbedarf, über den Panayotis Gavridis berichtet.
In Deutschland wird das diskutiert, was in Frankreich bald schon gelten soll. Homöopathische Arzneimittel sollen nicht mehr von den Krankenkassen erstattet werden. Folgt man den vagen Aussagen einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums, so sind die Erfolgsaussichten für eine solche Entscheidung hierzulande noch ungewiss.
Es ist also die Entscheidung einer jeden Krankenkasse, ob sie homöopathische Leistungen anbietet oder ob sie das nicht macht. Das ist nicht Aufgabe des Bundesgesundheitsministeriums, Behandlungsmethoden zu bewerten.
In Deutschland gehören homöopathische Mittel nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Allerdings erstatten viele Kassen als Satzungsleistung ihren Versicherten Arzneimittel und die Behandlungskosten, häufig aus Marketinggründen. Für Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, ist klar, ob und was Homöopathie bringt.
Es gibt keine einzige Studie, die den Nutzen belegt. Es gibt allerdings Studien, die genau das Gegenteil tun, nämlich eigentlich nachweisen, dass kein Nutzen vorliegt.
Gassen kritisiert, dass das Gesundheitssystem durch die Homöopathie belastet werde. Mittel wie Globuli zum Beispiel sollten aus seiner Sicht nicht mehr erstattet werden können.
Wir haben ein System, wo Beiträge von den Versicherten zwangsweise erhoben werden, wo es einen begrenzten Leistungskatalog für normale medizinische Leistungen gibt. Und da ist es doch völlig absurd, dass für, ich sag mal, zumindest problematische Konstellationen wie die Homöopathie die Kosten übernommen werden. Also für mich ist das eigentlich völlig unverständlich, dass es überhaupt eine Diskussion darüber gibt.
Erwin Rüttel sieht das ähnlich. Der CDU-Politiker ist Vorsitzender des Bundestags Gesundheitsausschusses. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es sei schwer vermittelbar, dass Kosten für Homöopathie teilweise übernommen würden, während an anderer Stelle gespart werden müsse. Rüttel könne sich demnach ein Ende der Erstattungsfähigkeit vorstellen. Ähnliche Signale kommen auch vom Koalitionspartner SPD. Ganz anders als ihr Parteikollege Rüttel verteidigt die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion Karin Mark die aktuelle Erstattungsregelung. Wer Homöopathie ablehne, könne die Krankenkasse wechseln, so Mark im Deutschlandfunk.
Freie Kassenwahl heißt das Zauberwort. Und solange wir in dem Bereich uns tummeln, meine ich, dass es vertretbar ist, auch für solche Arzneimittel zu bezahlen.
Die größten Kassen erstatten zumindest teilweise die Kosten für homöopathische Mittel und Behandlungen. Nach Angaben des Bundesverbandes Patienten für Homöopathie vom Januar 2019 boten knapp 70% der gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten Leistungen für Alternativmedizin an. Die Belastungen für das Gesundheitssystem hält Mark zudem für überschaubar.
Wir haben in 2017 über alle Kassen hinweg homöopathische Arzneimittel in einer Größenordnung von 10,5 Millionen Euro erstattet. Arzneimittel insgesamt 2017 schlagen mit 37,7 Milliarden Euro zu Buche. Wir reden von 0,03% der Ausgaben.
Die CDU-Politikerin bezieht sich auf Zahlen des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie. Er vertritt die Interessen von rund 270 Pharmaunternehmen, darunter auch Hersteller von homöopathischen Arzneimitteln. Behandlungskosten von Homöopathieärztinnen und Ärzten sind hier aber nicht mit einberechnet. Die Forderung, Erstattungen zu streichen, weist der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte zurück. Ein Verbot wäre ein Schritt hin zu einer Monokultur in der Medizin, sagte die Vorsitzende Michaela Geiger.
Im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit könnte es bald einen Wechsel geben. Die bisher einzige Frau im Vorstand, Valerie Holzbohr, soll gehen. So hat es eine Mehrheit im Verwaltungsrat der BA entschieden. Holzbohr war gerade mal 2 Jahre im Amt. Stanislaus Kosakowski.
Vor wenigen Tagen erst hat Valerie Holzbohr noch einen Preis verliehen bekommen. Sie wurde in der Kategorie Die Mutige als eine der 17 Top-Managerinnen Deutschlands gekürt. Doch der 42-jährigen Vorständin der Bundesagentur für Arbeit half das in der Sitzung des Verwaltungsrates nicht. Das Vertrauen sei unwiderruflich zerrüttet, teilt die Vorsitzende des Verwaltungsrates Annelie Buntenbach schriftlich mit. Damit fehle die Grundlage, um den anspruchsvollen Herausforderungen, vor denen die Bundesagentur gerade in Zeiten des Strukturwandels stehe, gerecht zu werden. Genau an diesem Thema habe sie gemeinsam mit den Beschäftigten mit aller Kraft gearbeitet, erklärt Holzbohr kurz nach ihrem Rauswurf.
Ja, zusammen mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen haben wir die entscheidenden Weichen gestellt mit der neuen Strategie, mit unserer Lern- und Qualifizierungsoffensive, mit neuen Arbeitsmethoden und auch neuen Prozessen. Ja gut, und dass innerhalb von 2 Jahren aus einem Tanker kein Schnellboot wird, das ist auch klar. Es gibt noch einiges zu tun und darum bedauere ich sehr die Entscheidung von heute und auch, dass sie so unnötig und schädlich laut zustande gekommen ist.
In den Wochen vor der Verwaltungsratssitzung war viel Kritik an Valerie Holzbohr laut geworden. Sie sei inkompetent, agiere zu eigenständig und forsch. Das sind nur einige der Vorwürfe, die hinten herum an die Presse gelangten. Aber sicher nicht durch den Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Das beteuert dieser in einer E-Mail an seine Beschäftigten selbst. Der Drahtzieher liegt offenkundig im Lager der Arbeitgeber im Verwaltungsrat. Deren Sprecher Peter Klever dementiert das auch nicht. Er lässt sich in der Mitteilung des Gremiums mit den Worten zitieren, es sei der Schlusspunkt eines leider notwendig gewordenen Konflikts. Ursprünglich war Klever es, der Holzbohr vor 2 Jahren in den Vorstand der Bundesagentur geholt hat. Es gibt Mutmaßungen, er habe sie als Antipodin zum amtierenden Behördenchef Scheele platzieren wollen. Stattdessen habe Holzbohr die Zusammenarbeit mit Scheele gesucht. Besiegelt ist die Entlassung von Holzbohr aber noch nicht. Es muss erst die Bundesregierung zustimmen. Daher machen sich einige Beschäftigte noch Hoffnung. Darunter auch Werner Motzet, der im Vorfeld der Verwaltungsratssitzung eine Petition für Valerie Holzbohr gestartet hatte.
Also zunächst mal bin ich traurig, das ist ja verständlich. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Wir haben ja schließlich unsere Unterschriften heute ans BMAS übergeben. Und die letztendliche Entscheidung liegt ja bei der Bundesregierung. Und wir hoffen natürlich noch, dass vielleicht doch noch was möglich ist.
Doch Anhaltspunkte dafür, dass Kanzlerin Merkel und Bundesarbeitsminister Heil sich für den Verbleib Holzbohrs aussprechen, gibt es bislang nicht. Unterdessen sind just am Tag der Verwaltungsratssitzung Vorwürfe des Bundesrechnungshofs gegen den Verwaltungsrat der Bundesagentur veröffentlicht worden. Demnach sollen Gremiumsmitglieder überhöhte Spesen für Übernachtungen und Reisen abgerechnet haben. Dienstlich angemietete Mietwagen sollen von einigen Gremiumsmitgliedern überwiegend privat genutzt worden sein. Ob die Veröffentlichung der Rechnungshofkritik in einem Zusammenhang mit dem Machtkampf um Valerie Holzbohr steht, ist bislang unklar. Die Vorwürfe wiegen jedenfalls schwer und könnten den Verwaltungsrat noch in Bedrängnis bringen. Die Bundesagentur bestätigte unterdessen, einen vorläufigen Prüfbericht des Bundesrechnungshofs erhalten zu haben. Die Vorwürfe würden in den kommenden Monaten fristgerecht geprüft.
S-400 gilt bei Militärexperten als eines der leistungsfähigsten Systeme zur Flugabwehr und es kostet außerdem erheblich weniger als das amerikanische Patriot-System. Sicher Gründe für die Türkei, S-400 zu kaufen. Heute wurden die ersten Einheiten geliefert. Das Problem aus Sicht der NATO ist nur, dass es aus Russland kommt und eines ihrer Mitgliedsländer nun also mit russischer Technik ausgerüstet wird. Karin Senz berichtet.
Türkische Medien spekulierten, dass das russische Waffensystem schon Anfang der Woche ankommen soll. Aber dann klang Präsident Recep Tayyip Erdogan plötzlich vorsichtig.
Momentan laufen die Vorbereitungen für den Transport. Es wäre gut, wenn Sie nicht nach einem konkreten Datum fragen. Selbstverständlich gibt es vertragliche Fristen.
Das Problem ist, laut einem US-Gesetz zieht eine Lieferung Sanktionen nach sich. Erdogan hatte gehofft, dass ihn sein Amtskollege Donald Trump davor schützen würde. Der hatte von ihm auf dem G20-Gipfel in Japan Ende Juni als Freund gesprochen und ihn gelobt. Es ging bei ihren Gesprächen auch um die S-400.
Sie sagen, er nützt das S-400-System, das nicht mit unserem System zusammenpasst. Und wenn man das macht, dann können Russland und andere Leute Zugang zu empfindlichen Daten der F-35 bekommen. Ganz ehrlich, natürlich schaue ich als erstes auf unser Land, aber man hat ihn schon sehr unfair behandelt.
Eine Sprecherin des US-Außenamtes zerschlug allerdings Erdogans Hoffnungen Mitte der Woche. Sie machte klar, der Kauf wird Konsequenzen haben, auch mit Blick auf den US-Kampfjet S-35. Die Türkei ist bei der Produktion dabei und hat über 100 davon bestellt, bis jetzt aber nicht bekommen. Im Außenministerium in Ankara scheint die Warnung für ziemlich viel Aufregung gesorgt zu haben. Ein Sprecher klagte, so habe man das in Japan nicht besprochen. Er rief zu Diplomatie und Dialog auf. Ob es den gegeben hat, ist unklar. Der Istanbuler Politologe Naim Babiloglu.
Wenn Präsident Trump zu dem stehen bleibt, was er auf dem G20-Gipfel gesagt hat, dann wird er sich bei Ketze für die 5 harmlosesten Sanktionen entscheiden oder sie gar um zunächst 180 Tage, also 6 Monate, und dann vielleicht noch einmal um weitere 180 Tage hinausschieben. Dazu ist er befugt.
Allerdings ist er dabei ähnlich skeptisch wie Christian Brakel, Leiter der Böll-Stiftung in der Türkei.
Ich glaube, es wäre politisch sehr kostspielig für ihn, diese Sanktionen zu verhindern. Denn es würde bedeuten, dass er sich mit dem Kongress anlegen muss, und zwar nicht nur mit den Demokraten, sondern auch mit den Republikanern, wo es sehr viele Leute gibt, die der Ansicht sind, dass die Türkei dafür ordentlich abgestraft werden sollte.
US-Sanktionen haben vor knapp einem Jahr in der Türkei eine Finanzkrise ausgelöst. Allein nach der Meldung heute über die Lieferung der S-400 hat die türkische Lira schon an Wert verloren. Das könnte mit den Sanktionen noch heftiger kommen, sagt Brakel.
Zwar sehen einige Kennzahlen, irgendwie zum Beispiel im Bereich der Inflationsrate, besser aus als noch letztes Jahr. Dafür wissen wir aber auch, dass der türkische Staat seine Währungsreserven größtenteils aufgebraucht hat. Das bedeutet, das, was er eben sich am internationalen Markt beschaffen muss und für das er eben gute Ratings, gute Einschätzungen an den internationalen Märkten braucht, das könnte unter Umständen in Gefahr geraten, wenn die Sanktionen kämen.
Und die Türkei hat schon massive wirtschaftliche Probleme. Angeblich hat das russische Raketensystem rund 2,5 Milliarden Dollar gekostet. Man werde es nicht in die NATO-Luftabwehr integrieren, sagte Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin, aber auf jeden Fall nutzen.
Es gibt Gerüchte, wonach man die S-400 irgendwo abstellen und nicht aktivieren wolle. Als souveränes Land hat sich die Republik Türkei für dieses System entschieden und es wird sie aktiv nutzen. Aber dieses System bildet keine Bedrohung oder Gefahr für unser Verteidigungsnetz innerhalb der NATO.
Insgesamt soll die Türkei 2 Raketensysteme gekauft haben, inklusive Radaranlagen. Sie kommen dann erstmal auf eine Luftwaffenbasis bei Ankara, heißt es. Wo und wann sie letztendlich aufgestellt werden, ist noch nicht bekannt.
Der Beitrag von Karin Senz. Inmitten wachsender Spannungen mit dem Iran schickt Großbritannien ein weiteres Kriegsschiff in den Persischen Golf. Mit dem Zerstörer soll ein anderes Schiff vor Ort abgelöst werden. Imke Köhler.
Bereits am Dienstag hatte die britische Regierung die höchste Warnstufe für britische Schiffe im Persischen Golf ausgerufen. Damit gilt die Sicherheitslage als kritisch. Nun schickt Großbritannien ein zweites Kriegsschiff in den Persischen Golf. Die Spannungen zwischen Großbritannien und dem Iran hatten sich am Mittwoch weiter verschärft. Dem britischen Verteidigungsministerium zufolge hatten vorgestern 3 iranische Schnellboote versucht, einen britischen Öltanker in der Seestraße von Hormus an der Weiterfahrt zu hindern. Erst ein britisches Kriegsschiff schaffte es, die iranischen Boote abzudrängen. Die Regierung in Teheran bestreitet den Vorfall. Sie fordert ihrerseits Großbritannien auf, den iranischen Supertanker Grace One wieder freizugeben, den die britische Marine in Zusammenarbeit mit den Behörden von Gibraltar in der letzten Woche gestoppt und festgesetzt hat. Offizielle Begründung dafür war der Verdacht, dass der Tanker Öl nach Syrien bringen wollte, was gegen EU-Sanktionen verstoßen hätte. Die iranische Regierung bezeichnete das Vorgehen dagegen als Piraterie und warnt Großbritannien nun davor, sich in ein gefährliches Spiel verwickeln zu lassen.
Der Missbrauchsskandal um den US-Milliardär Jeffrey Epstein hat nun endgültig das Kabinett von Donald Trump erreicht. Auch Trump selbst hatte ja gute Beziehungen zu Epstein. Heute hat sein Arbeitsminister Alexander Acosta sein Amt aufgegeben.
Er ist der Nächste, der sich aus Trumps Kabinett verabschiedet. US-Arbeitsminister Acosta informierte Trump telefonisch über seine Entscheidung, zurückzutreten. Hintergrund ist die Affäre um den schwerreichen New Yorker Unternehmer Epstein, gegen den momentan schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben werden. Ich denke nicht, dass es richtig ist, öffentlich über alte Geschichten aus der Vergangenheit zu reden, statt über die großen Erfolge unserer Wirtschaft. Vor rund 10 Jahren kam es in Florida zu einem umstrittenen Deal. Damals arbeitete Acosta noch als Staatsanwalt. Epstein war angeklagt, weil er Bekannte mit minderjährigen Prostituierten versorgt hatte. Durch eine Entscheidung Acostas entging Epstein einem Verfahren vor dem Bundesgericht, musste so lediglich für 13 Monate ins Gefängnis. Acosta sagte, er könne verstehen, dass es Unmut über die damalige Entscheidung gebe. Auch er habe eine höhere Strafe für Epstein im Sinn gehabt. Nun kostet ihn die damalige Entscheidung seinen Posten als Minister. Trump hatte Acosta bis zuletzt verteidigt, bezeichnete ihn als exzellenten Minister, der einen fantastischen Job mache.
Der Beitrag von Torben Ostermann. Bei einem Tropensturm, der sich auf die Stadt New Orleans zubewegt, da werden bei den meisten Menschen sicher Erinnerungen wach an Katrina. Damals hatten rund 1800 Menschen ihr Leben verloren, Hunderttausende wurden obdachlos, große Teile der Stadt standen unter Wasser. Diese Geschichte soll sich nicht wiederholen.
Es ist das Wasser, das die Bedrohung ausmacht. Wasser aus dem übervollen Mississippi auf dem Weg in den Golf von Mexiko und Sturmwellen, die es daran hindern, abzufließen. Der erste Tropensturm des Jahres, der auf die USA trifft, könnte am Wochenende noch zum Hurricane werden. Kategorie 1 vielleicht, maximal 2, das ist kein Problem, das ist man an der Golfküste gewöhnt. Weil es aber das ganze Frühjahr über große Überschwemmungen im mittleren Westen gab, ist der Mississippi in New Orleans derzeit doppelt so hoch wie normal. Der Wasserspiegel im Golf wird voraussichtlich um 1 Meter ansteigen. Klingt nach wenig, staut den Fluss aber auf 4 Meter über normal. Das gab es seit 1950 nicht mehr. Hinzu kommt der gewaltige Regen, den Hurricanes mit sich bringen. Für Louisiana rechnet man mit 250 Litern pro Quadratmeter. Die Deiche sind hoch genug. Die Angst aber ist, dass, wie nach Hurricane Katrina, Deiche brechen könnten.
Arthur Landwehr über die Vorbereitungen auf den Tropensturm Barry. Es wird zwar noch einige Zeit dauern, bis alle Museen saniert und voll zugänglich sind, aber das neue Tor zur Berliner Museumsinsel ist endlich eröffnet. Mit einigen Jahren Verzögerung, vor allem weil die Arbeiten im sandigen Boden deutlich schwieriger waren als erwartet. Angela Merkel bezeichnete die Museumsinsel heute als einen Ort, an dem wir uns der gegenseitigen Abhängigkeiten der Welt bewusst werden können. Über die Eröffnung der James-Simon-Galerie Maria Ossowski.
300 Gäste haben im Auditorium auf Bänken aus gerauchter Eiche Platz genommen, um mit 12 Nachfahren des Mäzens James Simon und mit vielen Prominenten die Eröffnung des einzigen und auch letzten Neubaus auf der Museumsinsel zu feiern. Die James-Simon-Galerie ist das Entree zur Museumsinsel und viel mehr. Kaffee und Restaurant, Museumsshops und 2 Säle für Wechselausstellungen erwarten die Besucher hinter den charakteristischen weißen Säulen und der riesigen Freitreppe. Der Architekt David Chipperfield erinnert sich, wie das war, als er mit seinem Team vor 20 Jahren vor der Museumsinsel stand und wusste, dass er sie gleichzeitig bewahren und architektonisch behutsam ins 21. Jahrhundert führen sollte. Wir kamen hier an, aufgeregt, unerfahren und ziemlich unschuldig gegenüber der Aufgabe, die vor uns lag. Niemand von uns konnte sich vorstellen, dass wir hier heute stehen würden unter völlig neuen Gegebenheiten in einer völlig veränderten Stadt. Die Renovierung des neuen Museums, die Entwicklung des Masterplans, die Planung der James-Simon-Galerie, all dies wurde über die Jahre zum Zentrum unseres Lebens. James Simon hat Berlin 10.000 Objekte geschenkt, darunter die Nofretete und das Ischtar-Tor. Mit internationalem Baumwollhandel hatte er ein Vermögen gemacht, das ihm nach dem Ersten Weltkrieg verloren ging. Dennoch schenkte er gestern vor 99 Jahren den Museen die Nofretete. James Simon starb 1932. Sein Neffe Tim, in den USA geboren, ist vor einem Jahr nach Berlin zurückgekehrt. Die James-Simon-Galerie, so wünscht er es sich, soll Menschen inspirieren, großzügig zu geben und zu schenken wie sein Onkel. Ich hoffe, dass dies eine Anregung für viele Menschen ist, wenn sie diese Galerie sehen. Sie sollen sich erinnern an die Geschenke, die James vermacht hat, Und was sie selber tun können, das sollen sie sich überlegen. Entweder indem sie anderen Menschen Zeit schenken oder indem sie vorangehen und Menschen helfen, die weniger Glück haben als sie selbst. Mit Standing Ovations gefeiert betrat schließlich die Kanzlerin das Podium. Für sie sind Museen nicht allein Orte der Kultur oder Wissensvermittlung. Die James Simon Galerie bildet dereinst den Eingang zu 5 Solitären, zu 5 Museen, die, so Angela Merkel, neue Einsichten schaffen sollten.
Die Zeitreise durch die Sammlung der Museumsinsel kann dabei auch vermitteln, wie viel uns Menschen über Jahrhunderte und über Ländergrenzen hinweg verbindet. Wir stellen fest, dass uns weit mehr verbindet, als uns trennt. Und so ist die Museumsinsel nicht nur ein Ort, an dem wir von Kulturen und Geschichtsläufen erfahren, sondern an dem wir uns auch der heutigen gegenseitigen Abhängigkeiten auf unserer Welt bewusst werden können. Und das ist in seiner Bedeutung für unser Zusammenleben heute gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Angela Merkel ehrte ebenfalls den bescheidenen Namensgeber der Galerie, der nie genannt werden wollte. Dankbarkeit sei eine Last, die man niemandem aufbürden dürfe, so das Credo von James Simon. Die Bundeskanzlerin nahm die Überzeugungen dieses jüdischen Weltbürgers zum Anlass, um für ein offenes Land und ein Miteinander der Kulturen zu werben.
Wir erleben ja derzeit weltweit, dass im öffentlichen Diskurs immer mehr das Eigeninteresse oder das, was dafür gehalten wird, als das Maß der Dinge angesehen wird. Und darunter leiden dann die Bereitschaft und die Fähigkeit zum Kompromiss. Abgrenzung, Ausgrenzung, Abschottung sind die Folge. Auf einem solchen Nährboden wachsen Missverständnisse, Vorurteile, Feindbilder. Das lehrt uns die Geschichte. Und sie lehrt uns zugleich, dass sich Kulturen, Ethnien und Staaten schon seit Jahrtausenden im gegenseitigen Austausch entwickelt haben.
Am Wochenende haben die Berliner und ihre Gäste Gelegenheit, die James-Simon-Galerie bei einer großen Party zu besuchen.
Maria Ossowski über den Festakt heute zur Eröffnung der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel. Zum Ende dieser Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Sören Brinkmann. Tschüss, bis bald.